Ich fürchte, dass Friedrich Merz selbst da keinen Plan hat. Solange wir die Brandmauer in der Form festhalten, wird der Wählerwille nicht zu befriedigen sein. Ich glaube, die Abgezocktheit im linken Lager ist sehr viel größer als in der Union. Also die Linken haben da schon mehr Optionen. Die Union hat nur die AfD. Und solange sie die ausschließt, bleibt sie an die SPD gekettet. Das ist einfach eine Konstellation, die will Friedrich Merz und die wird er nicht verändern. Und demnach wird sich auch an der Gesamtlage im Land nichts ändern. Also er sitzt da schon in der Falle. Ich weiß nicht genau, ob er es gemerkt hat. Und wir haben die großen Entlassungen jetzt bei VW und wir haben gleichzeitig eine Reihe von Betriebsaufgaben auf mittlerer Ebene. Das wird richtig bitter. Und da ist die Stimmung wirklich explosiv und wir steuern darauf zu, dass wir irgendwelche harten Brüche bekommen.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Es sollte eigentlich ein großartiges Jahr für die CDU werden. Zwei neue Ministerpräsidentenposten wollte man erobern und jetzt wird es richtig brenzlig. In Baden-Württemberg hat man schon verloren. Jetzt steht noch Rheinland-Pfalz vor der Tür und auch da schmilzt der Vorsprung. Und über all das und über dieses super Wahljahr und den bisherigen Stand wollen wir heute einmal sprechen mit einem Mann, der sich da wirklich auskennt, nämlich unser geschätzter Kollege Ralf Schuler. Er ist Politikchef bei den Kollegen von News, war vorher Leiter des Parlamentsbüros bei der Bild-Zeitung, hat also die Welt bereist, hat auch viele schöne Bücher geschrieben, wie zum Beispiel dieses hier, Generation Gleichschritt oder Der Siegeszug der Populisten, und betreibt natürlich sein auch sehr sehenswertes Format Schuler fragen, was ist. Hallo Ralf.
Hallo, freue mich sehr.
Ja Ralf, was ist da jetzt so los in der CDU gerade? Es wird ja jetzt doch ein bisschen brenzlig alles, oder?
Ja, das Interessante ist ja, dass Friedrich Merz gedacht hat, er kann die Stimmung im Land drehen, allein schon, wenn er ins Amt kommt. Wir erinnern uns, im letzten Jahr gab es ja die Lesart, dass bis zum Sommer sich die Stimmung in Deutschland drehen soll und dann geht's wieder auf. Also mit anderen Worten, ich bin da und jetzt investieren alle und die Wirtschaft zieht wieder an, weil endlich ein Kanzler mit Statur da ist. Die Rechnung ist nicht ganz aufgegangen. Im Sommer hatte die Stimmung nicht gedreht. Dann sollte der Herbst der Reform kommen. Das hat auch nicht so ganz geklappt. Friedrich Merz hat zwar mal behauptet, er wundere sich, wie schnell die Stimmung gedreht hat, glaube ich, bei Sandra Maischberger. Aber sie hat nicht gedreht. Mhm. Und die ganze Methode funktioniert natürlich auch nicht so richtig. Ich beschwöre sozusagen die Wirtschaft und die Stimmung im Land und dann wird die Realität schon hinterherkommen. In der Regel ist es andersrum. Also entweder sind die Investitionsbedingungen gut und dann zieht die Stimmung auch an. Umgekehrt ist es meistens nicht so richtig. Man investiert ja nicht sozusagen aus Charity-Gründen. Jedenfalls war die letzte Offensive diesbezüglich zum Jahresbeginn. Da hat Friedrich Merz in der Tat gesagt, also wenn man sich mal überlegt, Baden-Württemberg kann man gewinnen, Rheinland-Pfalz kann man gewinnen, zwei Ministerpräsidenten mehr. Außerdem beteiligen wir uns jetzt noch in Brandenburg an der Landesregierung, wo BSW rausgegangen ist, also eine große Siegesserie. Und jetzt aber Aufbruch ins Jahr 2026. Naja, also mit Brandenburg, das scheint mir auf einem guten Weg zu sein. Da gibt es die Personalliste noch nicht, aber die CDU wird wohl in die Landesregierung von Ministerpräsident Woidke eintreten. Mit den zusätzlichen Ministerpräsidenten ist es ein bisschen mau. Also Baden-Württemberg wird es wohl eher nicht, auch wenn man da versucht hat, so Splitting-Modelle ins Spiel gewinnen, das ist schon so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass man notleidend durch die Gegend rennt und versucht, das Gesicht zu wahren. Rheinland-Pfalz ist nach wie vor knapp. Das Interessante an dieser Konstellation ist natürlich, dass einer von den beiden Regierungsparteien im Bund in Rheinland-Pfalz verlieren wird. Die SPD hat eine böse Niederlage in Baden-Württemberg eingefahren. Und wenn sie jetzt den Ministerpräsidenten in Rheinland-Pfalz auch noch verliert, dann ist das natürlich besonders heftig. Und wenn die Union den zweiten Ministerpräsidenten in Folge in Rheinland-Pfalz eben auch nicht gewinnt, den sie auf der Rechnung hatte, dann wird das nichts mit den zwei zusätzlichen Ministerpräsidenten vom Jahresbeginn. Und das Interessante ist ja, dass Friedrich Merz schon öffentlich beschworen hat, dass egal was da passiert, das hat keinen Einfluss auf den Bund. Also er hat bei der Pressekonferenz am Montag nach der Landtagswahl, hat er mehrfach ungefragt, unaufgefordert erklärt, also er habe schon mit Bärbel Baas und Lars Klingbeil telefoniert und das Wahlergebnis werde also sie im Bund jetzt überhaupt nicht beeinflussen. Also da ist, das kann, und wenn du Fragen beantwortest, die niemand gestellt hat, dann hört man schon, dass da jemand im finsteren Walde pfeift. Mit anderen Worten, was kann ich denn davon halten, wenn der Bundeskanzler sagt, also die SPD hat mir aber versichert, also die, da liegen jetzt keine Nerven blank. Bei 5,5% in Baden-Württemberg liegen natürlich die Nerven blank und du weißt, ich will es nicht Lüge nennen, aber es ist eine Show, die da aufgeführt wird. Und natürlich liegen die Nerven blank. Die SPD sucht seit langem nach ihrem eigentlichen Profil. Und sie wird natürlich, wenn sie in Rheinland-Pfalz den Ministerpräsidenten verliert, den sie jetzt lange inne hatte, wird sie im Bund nicht gelassen einfach weitermachen. Und natürlich steht dann auch die Regierungskoalition in Berlin unter einem besonderen Druck. Und wenn die Union auch den zweiten Ministerpräsidenten nicht, steht sie auch unter Druck. Also telefonieren und beschwören hilft alles nicht. Es sieht alles sehr wackelig aus.
Ja, und wie brisant kann denn das jetzt eigentlich werden für Berlin, gerade mit Blick auf die Wahl in Rheinland-Pfalz? Weil man hat natürlich gerade das Gefühl, alle bügeln ab. Die SPD, die mit 5,5% also ins Desaster gegangen ist. Klar, die schweigt da so drüber, sicherlich mit auch mit Blick auf die kurz zuvor bevorstehende nächste Wahl. Aber man fragt sich ja schon, das ist doch jetzt schon eine explosive Mischung, weil beide Parteien so unter Druck stehen und beide Parteien ja jetzt irgendwie unter Zugzwang auch gesetzt werden.
Ja, das ist in der Tat ein sich mehr und mehr anreicherndes, explosives Gemisch. Und das Schwierige ist nur immer im politischen Geschäft, du weißt nicht, wann es hochgeht. Du weißt nicht, an welcher Stelle es kracht und wo die Sollbruchstellen sind. Man merkt, dass sich die Stimmung in der Koalition in Berlin verschärft, dass es angespannter wird und trotzdem versuchen beide Seiten irgendwie gleichmütig zu tun. Aber wenn man jetzt sich zum Beispiel den Koalitionsausschuss anguckt, da ist jetzt, es ist ohnehin interessant, einen Koalitionsausschuss zwischen zwei Wahlen zu legen, so nach dem Motto, es ist nichts passiert, weitergehen, wir machen Business as usual. Sie haben aber gestern im Prinzip nur so Themen besprochen und nichts beschlossen, weil sie einfach wissen, Vorsicht, wir müssen mal gucken und vielleicht verschieben sich die Gewichte jetzt noch durch die nächste Landtagswahl. Also werden wir mal lieber bloß die Themen ansprechen. Der Klimaschutzbericht zum Beispiel, Klimaschutzprogramm vom Bundesumweltminister, hat noch ein paar offene Tonnen CO2. Da muss noch was gemacht werden, findet Carsten Schneider. Die Union wiederum findet, eigentlich müssen wir diese Klimaziele mal irgendwie ein bisschen lockern oder verschieben, weil wirkt uns halt den Industriestandort ab. Kurz, das Problem ist, wir merken, dass sich das Ganze verhakt, auch schrittweise verhakt, je freundlicher man tut. Beispielsweise will die SPD eine Lockerung der Schuldenbremse, und zwar eine massive Lockerung. Es soll richtig Geld nochmal reinkommen, haben mehrere Exponenten auch gesagt. Die Union möchte das ausgerechnet nicht. Die Friedrich Merz hat auch schon gesagt, er sieht da eigentlich keinen Spielraum mehr. Schuldentragfähigkeit ist ausgereizt. Die Union möchte aber eindringlich das Wahlrecht zurückreformieren, weil wir ja jetzt die Situation haben, dass ein Gewinner im Wahlkreis eben das Mandat nicht bekommt, weil das Zweitstimmenergebnis nicht hinhaut. Also das betrifft vor allen Dingen die CSU. Mit anderen Worten, da sind zwei hochdringliche Themen, die jetzt auch noch verkoppelt werden. Und diese Koppelgeschäfte haben einfach das Problem, dass keine Seite sich bewegen kann, wenn die andere Seite sich nicht bewegt. Und entweder die Union gibt jetzt nach bei der Schuldenbremse, dann muss ihn den Posten räumen, oder die SPD gibt nach beim Wahlrecht. Beide Themen haben nichts miteinander zu tun. Und was das Schlimmste ist, wenn man mal nüchtern rangeht, beide Themen haben auch mit der Konjunktur nichts zu tun. Das heißt, da verhaken sich zwei Regierungsparteien, ohne das Dringlichste in Angriff zu nehmen, nämlich den Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. Also mit neuen Schulden kriegst du die Wirtschaft nicht nach oben, weil die halt nicht in Investitionen fließen, wie wir bei den Schuldenpaketen jetzt schon sehen. Und das Wahlrecht bringt den Parteien zwar sichere Sitze, aber eben auch die Wirtschaft nicht voran. Und die eigentlichen Reformen werden dann weiter verschoben. Man kann also davon ausgehen, dass nach dem 22. März und Rheinland-Pfalz-Wahl es trotzdem erstmal sich noch Wochen hinzieht. Dann kommt erstmal die Osterpause, bis irgendetwas Verwertbares auf dem Tisch liegt, was der Wirtschaft ein Signal geben könnte, wenn es denn von Substanz wäre, dass irgendetwas sich ändert, dass die Sozialabgaben sinken, dass die Steuerlast sinkt, dass die Bürokratie endlich messbar, fühlbar reduziert wird.
Wie ist da jetzt so die Angst oder die Stimmung wirklich in der CDU selbst? Wie kann man sich das vorstellen? Weil, also ich stelle mir vor diesem Superwahljahr, dem berühmten, hatte man ja sowieso schon schwere Bauchschmerzen, gerade mit Blick auf die Ostwahlen. Und jetzt war das Anfang des Jahres eigentlich ja noch als sehr angenehme Teil geplant. Und es ist ja doch etwas, ja, hoffnungslos irgendwie auch so ein bisschen die Lage, oder?
Ja, da ist eine spürbare Depression, und das ist eine ganz eigentümliche Atmosphäre, die kenne ich auch aus vorherigen, sagen wir mal, Talsohlen, die Union durchschritten hat. Man merkt, dass die Basis der Union, CDU, aber eben auch CSU, dass sie hochgradig unzufrieden sind mit der Performance der Spitze, sich aber natürlich pflichtgemäß hinter die Führung scharen, weil nur Geschlossenheit zum Sieg führt. Und ich habe auch ein Interview gemacht mit einem Vertreter der Mittelstandsbewegung in Mittelstandsvereinigung in Baden-Württemberg, die natürlich ganz klar sagten, Leute, wir können nicht ewig den Leuten erzählen, nur mit uns gibt's die Wende und die AfD dürft er nicht anfassen und wenn er die AfD wählt, kriegt er Grün. Das wird von den Menschen als übergriffig empfunden. Erstens zieht's ja nicht, ganz offensichtlich zieht es nicht und zweitens ist es irgendwie eine eigentümliche Geschichte, wenn die Politik den Wählern sagt, also wenn er die anderen wählt und nicht uns, dann bekommt ihr Grün. Müsst ihr euch überlegen, ihr wollt ganz rechts und dann bekommt ihr ganz links. Also die Politik ist grundsätzlich nicht in der Position, dem Wähler vorzuschreiben, was er wählen soll und ihn dann hinterher zu bestrafen, dann kriegst du eben Grün. Das gehört sich eigentlich nicht. Die handelnde Politik ist in der Position, dass sie mit Demut das Wahlergebnis anzunehmen hat und möglichst versuchen sollte, die Stimmung im Lande zu übersetzen in aktive Politik. Und wenn ich jetzt halt merke, dass das Lager rechts der Mitte in Baden-Württemberg, Union plus 18% AfD, sehr viel größer ist als das linke Lager, 30% Grüne plus 5% SPD sind wir bei 35, während bei 30 plus 18 wir bei 48 liegen, dann ist da eine Signalwirkung. AfD hat massiv dazu gewonnen, Union hat ein bisschen dazu gewonnen. Also könnte man was daraus ableiten. Solange wir die Brandmauer in der Form festhalten, wird der Wählerwille nicht zu befriedigen sein. Und die Union und vor allen Dingen die Leute an der Basis, die ja jeden Tag irgendwo auf dem Marktplatz stehen und dann in Baden-Württemberg sollten die alle noch ihre Verwandten anrufen und sollten sagen, ja, wir brauchen jetzt jede Stimme und so. Also wenn Parteien anfangen, auf diese Art und Weise auf den letzten Metern zu mobilisieren, dann merkst du schon, sie wissen selbst, dass sie verloren haben und das hat man da auch gespürt. Mit anderen Worten, die Basis weiß, dass es auf diesem Weg nicht weitergeht, dass aber die Führung auf jeden Fall so weitermachen muss und wird. Und das ist ein Gemisch, was sich so aufstaut und eben bei der Union zu einem tiefsitzenden Frust führt, weil die Basis eben auch endlich auf den Merz-Effekt wartet, endlich darauf wartet, dass sie auf irgendetwas stolz sein können, was sie dann eben den Nachbarn auch nennen können. Die Bürgergeldreform ist es nicht, das ist eine Umbenennung mit ein paar Sanktionen, wobei die Sanktionen eher noch komplizierter geworden sind durch die Staffelung, die da jetzt eingetreten ist. Du musst also da dreimal hinschreiben, bevor du alles kürzt. Die Migrations Wende ist zwar in den Zahlen da, aber im Land kommt das insofern nicht an, als dass es ja schon öfter Phasen gegeben hat, wo die Zahlen zwar gesunken sind, aber man nicht den Eindruck hatte, das liegt an der Politik, sondern es ist halt Winter. Und diese Stimmung ist in der Union ganz manifest da und man ahnt einfach, dass es auf diesem Weg nicht weitergeht und dass man ihn trotzdem weitergehen muss.
Wenn du das jetzt so sagst, dann bedeutet das ja eigentlich, dass auch gerade die Brandmauer so ein bisschen zum Wahlkampf Ballast wird, weil sozusagen das die Möglichkeit mit der CDU irgendwie die Politik zu verändern oder dass die Stimme für die CDU so viel verändert, relativ gering erscheint. Könnte man auch sagen, vielleicht ist das auch bei Cem Özdemir, dass dann natürlich diese persönlichen Vorlieben der Wähler dann entscheidender werden, wenn man das Gefühl hat, inhaltlich geht gar nicht mehr so viel. Ist das eine Analyse, würdest du sagen, die auch in der CDU ankommt, die da auch da ist? Oder blickt man da ganz anders aus und sieht ganz andere Ursachen?
Bei den einfachen Parteimitgliedern in der Union ist das tatsächlich so. Und nicht erst seit gestern, sondern das ist, habe ich über die letzten Jahre beobachtet, ist ja lustig. Immer wenn es der Union schlecht geht, dann werde ich immer mit meinen Büchern zu Lesungen eingeladen und dann zu Veranstaltungen, wo man drüber reden soll. Warum ist das eigentlich so? Und ich versuche immer der Frage auszuweisen, was ich empfehle, weil ich bin ja kein Politikberater. Ich versuche nur so weit zu analysieren, dass solange die Brandmauer besteht, man einfach gezwungen ist, eben die Reformen, die man für richtig erkannt hat, und ich teile grob weite Teile der Analyse der Union, dass einfach die Bürokratielast beispielsweise unstrittig zu hoch ist. Das wissen eigentlich auch alle. Und wenn es dann an die Umsetzung geht, dann kommt immer die SPD, aber es darf jetzt nicht unsozial werden. Also deshalb müssen wir weiter die Sozialberichte schreiben. Dann kommen noch die Klimapolitiker der SPD und sagen, wir brauchen aber weiter die Entwaldungsrichtlinien, da brauchen wir die Berichte und so weiter. Aber wir können von 6 Berichten gehen wir runter auf 3 Berichte. Dann sagt natürlich die Wirtschaft, ja prima, muss ich 3 Berichte schreiben, immer noch so. Also mit anderen Worten, die Union erkennt richtig, wo das Problem liegt, ist aber durch die Brandmauer daran gehindert, Mehrheiten zu finden, um wirklich einschneidend und spürbar für die Leute diese Reformen umzusetzen. Und diese Tendenz, die wird ja immer stärker. Also das Richtige kann man nicht umsetzen, es sei denn, man mischt immer noch ein bisschen Falsches drunter, was die SPD gerne möchte. Und das funktioniert natürlich so nicht. Und diese Unzufriedenheit reichert sich eben auch in der Union an. Wir müssen uns immer klar machen, wir sind jetzt, gehen hart auf die Mitte der Legislaturperiode zu und was in diesem Jahr nicht angeschoben wird, wird wahrscheinlich schon in den Wahlkampf-Vorgefechten 2027 untergehen und nicht mehr sich bewegen. Das wissen eigentlich auch alle. Und der Kanzleramtsminister hat vor einiger Zeit mal gesagt, na ja, also wenn wir die Sozialreformen bis Ende des Jahres durchkriegen, dann hätten wir schon viel geschafft. Gut, da haben wir aber noch keine Entlastung dabei. Die SPD will eher Steuererhöhung. Mit anderen Worten, ob in diesem Jahr sich irgendwas bewegt, das ist unklar. Und wenn man dann mit Vertretern der großen Wirtschaftsverbände spricht, dann tickt da wirklich die Uhr. Also ich habe vor einiger Zeit mit dem Chef des Bundesverbandes Arbeitgeberverbände gesprochen und die rechnen eigentlich, dass sie bis Ostern etwa ihre Mitgliedsverbände und ihre Funktionäre noch einigermaßen unter Kontrolle halten und ruhig halten und darauf vertrösten können, dass von der Bundesregierung etwas kommt. Und ansonsten, also erzählen mir Leute, dass in den internen Sitzungen der großen Wirtschaftsverbände wirklich Leute regelrecht ausrasten und sich auch in der Wortwahl vergreifen, regelrechte, ich will nicht sagen Hasstiraden, aber doch Attacken auf die Bundesregierung reiten, obwohl es eigentlich die klassischen Parteigänger der Union sind. Und da ist die Stimmung wirklich explosiv und man kann mal gucken, wie es im weiteren Laufe des Frühjahrs, ob das noch so weitergeht, weil einfach im Mittelstand reihenweise Unternehmen aufgeben. Und zu denjenigen, die insolvent sind, kommen ja immer noch die, die einfach ihr Gewerbe abmelden. Das zählt ja kaum noch jemand. Und wir haben die großen Entlassungen jetzt bei VW und wir haben gleichzeitig eine Reihe von Betriebsaufgaben auf mittlerer Ebene. Das wird richtig bitter, weil wir ja nicht nur die wegbrechenden Steuereinnahmen und Sozialabgaben von den entlassenen Mitarbeitern sehen, sondern gleichzeitig wandern die ins Sozialsystem und ziehen dann Geld aus dem Sozialsystem.
Diese Nachricht jetzt auch mit VW, 50.000 Stellen, Gewinn um über 90% eingebrochen. Ist das etwas, was konkret die Politik da jetzt drängt, beeinflussen kann oder nimmt man das so ein bisschen schulterzuckend hin?
Nee, schulterzuckend nicht. Das Interessante ist ja, dass eigentlich die SPD sich gerade bei Volkswagen viel mehr angesprochen fühlen müsste. Sie hängt ja zum Teil in Gestalt des Landes Niedersachsen mit drin, die aktuelle Landesregierung. Aber über die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, da ist man sich natürlich hochgradig uneins. Und das Interessante ist, dass eigentlich alle sehen, dass diese Klimaziele am Ende dazu führen, dass sowohl die Bürokratie nicht abgebaut werden kann. Denn wenn ich auch die Klimaziele verschiebe oder wenn ich die CO2-Bepreisung herauszögere, wann immer ich als Politik Ziele setze, muss ich sie überwachen. Das heißt, ich muss Leute zwingen, Berichte darüber zu schreiben. Die gucke ich mir dann an und gucke, ob sie es wirklich gemacht haben. Und ich muss ein regulatorisches System schaffen, die dann zu bestrafen, wenn sie es nicht schaffen oder aber zu fördern, wenn sie das machen. Mit anderen Worten, die Klimaziele sind ganz entscheidend für die Bürokratie, aber sie sind eben auch entscheidend dafür, dass wir wirtschaftlich nicht hochkommen, weil eben in Klimasachen investiert werden muss. Es muss eben in Umstellung der Energiebasis investiert werden, anstatt in Innovation. Und die Union hat das erkannt und würde da Erleichterungen schaffen wollen, aber der Bundesumweltminister Carsten Schneider, SPD, hat zwar Kurzarbeit oder sogar stehende Bänder bei Opel Eisenach vor der eigenen Haustür, findet aber, dass weder Atomkraft praktikabel ist, noch dass ein Erleichtern der Klimaziele oder Verschieben der Klimaziele irgendwie in Betracht kommt. Und so lange wird sich da nichts ändern.
Jetzt ist ja die Frage, was eigentlich die Strategie von Friedrich Merz ist. Es gab ja dann diesen Text von Robin Alexander, wo er so...
Strategie und Friedrich Merz in einem Satz.
Ja, also ich muss ja hier die Frage in den Raum stellen. Also... es gab ja diesen Text von Robin Alexander, wo er darüber geredet hat, dass in der CDU man jetzt so sich durchgerungen hätte unter dem Schlagwort Kanten rausnehmen. Also dass die Rhetorik von Friedrich Merz, die ist so scharf, das ist das Problem und ein bisschen weicher, ein bisschen zurückhaltender, dass das jetzt so die Lösung wäre. Was ist jetzt Friedrich Merz' Plan eigentlich?
Tja, ich fürchte, darum auch die mokante Bemerkung mit Strategie und Friedrich Merz, ich fürchte, dass Friedrich Merz selbst da keinen Plan hat. Er hat in der Tat erkennbar die, sagen wir mal, salopp leicht hingesprochenen, hingerotzten Bösartigkeiten in Richtung SPD in letzter Zeit unterlassen. Also wir erinnern uns, im letzten Jahr hat er mal gesagt, ja, wenn die SPD es schafft, wirtschaftsfreundlich und migrationsfeindlich, dann könnte aus denen auch noch sowas werden. So, ich meine, das ist nichts, was ein Koalitionspartner einfach so gerne hört, so nach dem Motto, wenn sie sich ein bisschen anstrengen, dann wird das noch was. Aber ich mache es denen extra nicht leicht, so nach dem Motto, der Junge soll mal seine Hausaufgaben alleine machen. Ich helfe mal nicht und dann gucken wir mal, was daraus. Diese herablassende Geste, die kann er zwar nicht ganz ablehnen, aber er hat sie in letzter Zeit zumindest verbal nicht mehr so rausgucken lassen. Das hilft dir aber nicht. Also wenn ich einfach freundlich zum Koalitionspartner bin, dann wird der ja seine Ziele deshalb nicht aufgeben. Und das Problem ist einfach, dass man in dieser Konstellation das, was die Union für richtig erkannt hat, schlichtweg nicht umsetzen kann. Die SPD hat einfach komplett andere Ziele und möchte ihre Sozialkompetenz unter Beweis stellen und eben gerade nicht der Wirtschaft helfen. Und der Wirtschaft zu helfen ist immer auch ein Stück damit verbunden, dass die was verdienen. Und wenn ich als Union richtigerweise erkenne, dass ich eine Art Goldgräberstimmung in Deutschland schaffen muss, so nach dem Motto, investiert dort, ihr könnt da richtig was verdienen, ihr könnt in den nächsten Jahren das Geschäft eures Lebens machen, dann geht das noch nicht gleich los, aber dann kurbelt man die Konjunktur damit an, dass einfach Investoren kommen. In dem gleichen Augenblick kommt aber die SPD und sagt, ja, es kann ja jetzt nicht sein, dass die sich hier die Taschen füllen, dann brauchen wir eine Übergewinnsteuer, dann nehmen wir ihnen bei der Erbschaft einen Großteil davon wieder weg. Das heißt, der Investor, der gerade noch gedacht hat, naja, die Union ist ja eigentlich nicht ganz, also da könnte ich mir schon vorstellen zu investieren, guckt dann zur SPD rüber und sagt, ups, ja, aber die nehmen es mir dann hinterher wieder weg, warum soll ich da hingehen? Ja. Also ich setze mich doch nicht dem Risiko aus, die Knete hinterher dann wieder in den Fiskus zu überweisen. Und diese Blockade lässt sich schlichtweg nicht auflösen. Und auch diejenigen, die ein Machtwort von Friedrich Merz fordern, wissen ganz genau, dass man in einer Koalition keine Machtworte sprechen kann, ohne den anderen zu brüskieren. Und am Ende sagt der, überleg dir, wen hast du sonst? Friedrich Merz sagt interessanterweise, er habe sich final entschieden, also es gibt nur die politische Mitte, also nur das Bündnis mit der SPD und die hätten ja auch gar keinen anderen Partner. Erstens glaube ich, dass er sich täuscht. Ich glaube, die Abgezocktheit im linken Lager ist sehr viel größer als in der Union und Lars Klingbeil hat eigentlich gar keine schlechten Aussichten, wenn er zum Beispiel mit einem konstruktiven Misstrauensvotum sich als Minderheitskanzler wählen ließe, hat er zwar, kann er nicht durchregieren, weil er keine eigene Mehrheit hat, aber da die Union ja hohe Eide geleistet hat, mit der AfD nichts zusammenzumachen, müsste die eigentlich den Minderheitskanzler zumindest von Zeit zu Zeit unterstützen. Also die Linken haben da schon mehr Optionen, die Union hat nur die AfD. Und solange sie die ausschließt, bleibt sie an die SPD gekettet und muss sich wohlverhalten. Mhm. Und kann allenfalls, sagen wir mal, 60-80% von dem liefern, was sie versprochen hat. Und das ist einfach eine Konstellation, die will Friedrich Merz und die wird er nicht verändern und demnach wird sich auch an der Gesamtlage im Land nichts ändern.
Jetzt ist es ja auch irgendwie so skurril, die Situation mit der SPD, die jetzt den Vizekanzler stellt, die gefühlt allmächtig gerade ist und dann in Baden-Württemberg bei 5,5% rausgeht und in einem westdeutschen Flächenland mit großen Arbeiterstädten also quasi non-existent ist oder nur noch eigentlich, sage ich mal, von vielleicht, ich sag mal etwas überspitzt, von Stammwählern in Altersheimen noch irgendwie ein paar Stimmen zusammenkriegt und sich über die 5%-Hürde rettet. Das ist ja eine geradezu skurrile politische Situation, wie viel Macht dann diese SPD jetzt gerade hat, oder?
Ja, aber grundsätzlich ist in der Koalition nirgends festgeschrieben, dass man nur anteilig so viele Entscheidungen treffen darf, wie man Prozente hat. Dann wären die Gewichte zwischen Koch und Kellner auch in der Bundeskoalition ganz anders verteilt, sondern man hat einfach ein Erpressungspotenzial. Die Union hat auch eben nichts zum Ausweichen. Gut, die Union könnte sagen, also wir koalieren dann mit den Grünen. Das würde, glaube ich, nicht reichen von 28 mit 13%. Nee, würde auch nicht reichen. Also wir könnten noch eine Linkskoalition versuchen. Wird niemand ernsthaft anstreben. Also wenn du keine Druckposition hast, bist du einfach eine arme Sau und musst das machen, was der andere dir an Spielräumen lässt. Und das ist nicht aufzulösen.
Welche Rolle spielt eigentlich jetzt, es gibt jetzt auch wieder die Debatte.
Interessant ist übrigens bei der SPD, das ist ja, wir reden ja meistens immer nur über die Union, weil man den Eindruck hat, dass dort gerade der wirtschaftliche Sachverstand noch eher zu Hause ist, zumindest proklamiert wird, auch wenn er wenig zum Zuge kommt. Das Interessante bei der SPD ist ja, wenn man dann zuhört, was die sagen, ja, wir haben verstanden und wir müssen uns wieder mehr um die Interessen der Mitarbeitenden kümmern und die merken gar nicht, dass sie allein schon, wenn sie von Mitarbeitenden sprechen, den Industriearbeiter vor den Kopf stoßen. Also allein schon das permanente Gegendere signalisiert auf einer untergründigen Ebene dem normalen Menschen, der ja weder auf der Arbeit noch an der Bushaltestelle oder sonst irgendwo so spricht. Also letztens hörte ich sogar irgendwo was von Schutzgelderpressenden. Und diese Elaboriertheit der Sprache signalisiert einfach jedem, dass das nicht die eigenen Leute sind. Und es gibt einfach kaum noch Sozialdemokraten, die mal irgendwann einen Blaumann angehabt haben, außer beim Pressetermin, wo es dann noch einen zusätzlichen Helm oben gab. Und mit anderen Worten, du gewinnst deine Leute nicht mehr. Und was wir meistens ja aus dem Blick verlieren, sind die im Frühjahr laufenden Betriebsratswahlen, wo es ganz starke VW Zwickau beispielsweise gibt es eine Betriebsratsfraktion, die als AfD-nah gilt. Muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Im Wortschatz von Linken ist eigentlich alles immer gleich AfD-nah, was nicht links ist. Aber das ist schon eine Bedrohung, wo die klassischen Vorfeldregionen der SPD eben auch noch wegschmelzen. Ja. Und insofern haben wir im Augenblick eine Situation, das ist ganz interessant, wir haben eine Situation, wo die Union sich weigert, irgendeine Art von Kooperation mit der AfD einzugehen. Es gibt ja Abstufung. Also man könnte ja erstmal sagen, okay, wir beschimpfen sie nicht mehr. Damit ändert noch, aber es wäre eine atmosphärische Änderung. Man könnte sagen, okay, wir sprechen mal. Von Koalitionen ist da immer noch nicht die Rede. Wir könnten sagen, also bei bestimmten Projekten kann man ja mal überlegen, ob man das. Egal, das findet alles nicht statt. Und es signalisiert, darum auch die Betriebsräte, es signalisiert, wir leben in einer Gesellschaft, die sich erst dann ändert, wenn die jetzt massiv ausgegrenzte Opposition das etablierte Parteiensystem gewissermaßen überrollt. Also wenn in Sachsen-Anhalt es eine absolute Mehrheit gibt, dann ändert sich was. Jedes Prozent, was nicht absolute Mehrheit ist, wird der restliche Politikbetrieb versuchen, das ganze gesamte Spektrum außen vor zu lassen. Und das ist einfach irre, weil eigentlich unser politisches System darauf ausgerichtet ist, die Stimmungslage aus dem Volk zumindest in Kompromissen irgendwie zu transportieren. Also du siehst, es wächst eine grüne Parteibewegung auf in den 80er Jahren, dann integrierst du grüne Tendenzen in die Programme der anderen Parteien und nimmst das so auf und versuchst, diese Stimmung zu machen. Angela Merkel hat ja 16 Jahre unter anderem dadurch regiert, dass sie die SPD-Forderungen nahezu alle willenlos erfüllt hat, was der SPD zu schaffen gemacht hat. Aber immerhin wurde dieser Flügel des politischen Spektrums aufgenommen. Also sie ist im Prinzip immer zurückgewichen und hat damit das andere Lager klein gehalten und aber hat diese Strömung im Volk aufgenommen. Und gerade das einzige Mal, dass sie das nicht gemacht hat, war bei der Migrationspolitik. Und das hat sich in der Union verfestigt. Und damit ist im Prinzip die Methode, aus anderen politischen Segmenten Impulse aufzunehmen, ausschließlich nach links gewandt. Also die Union zieht im Augenblick nur Impulse vom linken Lager und von der AfD muss sie sich konsequent abgrenzen. Dementsprechend kann dieses ganze Lager seine Impulse eben nicht einsteuern und wir steuern darauf zu, dass wir irgendwelche harten Brüche bekommen. Nur weil die Union ihre Funktion als Repräsentanz des gesamten bürgerlichen Lagers rechts der Mitte nicht bereit ist wahrzunehmen.
Welche Rolle spielt
sehr politiktheoretisch, gebe ich zu.
Ja, ist ja gut. Aber welche Rolle spielt bei diesem Phänomen Friedrich Merz gerade eigentlich diese Rhetorik, dass er eigentlich zu allem, was er tut, quasi gezwungen wäre? Also er sagt ja, wir sind quasi in den Händen der SPD, da könnte ich nicht alles durchsetzen. Jetzt ist ganz spannend, jetzt geht es ja um den Atomausstieg oder ob man den nochmal rückgängig macht. Da sagt er auch, nee, das ist einfach irreversibel. Also nach dem Motto, ja, ich würde ja gerne, wäre an sich gut, aber es geht einfach nicht. Also er tritt ja immer öfter eigentlich auf und sagt, er würde gerne alles möglich, aber er kann nicht. Also er ist ja gezwungen von allen Seiten.
Ja, der gefesselte Kanzler, eigentlich vom ersten Tage an, weil er hat ja Trump, er hat die Zölle, er hat China, er hat Putin. Also in dieser schwierigen Weltlage ist also das ständige Mantra. Also von außen ist er ja zu allem Möglichen gezwungen. Und dann gibt's ja auch noch, hat er auch von Anfang an gesagt, die sich wandelnden Gesellschaften im Innern, also die aufwachsenden Populisten. Also er hat's nicht leicht, der Kanzler. Man muss auch mal einfach ein bisschen Achtsamkeit und Empathie, das war ironisch gemeint. Das ist natürlich bei Politikern meistens eine rhetorische Figur, die klar machen soll, Leute, wenn ihr unzufrieden seid, denkt einen Augenblick drüber nach, ich hab's auch nicht leicht. Das kann man versuchen. In der Regel ist der Wähler leider ziemlich gnadenlos und sagt, Leute, ich habe für euch gewählt, ihr kriegt ein bisschen Geld dafür, löst meine Probleme, aber Mitleid gibt's nicht. was völlig in Ordnung ist. Und diese Figur ist bei Friedrich Merz zum Teil aus Selbstmitleid gespeist und zum Teil aus einer wirklich erstaunlichen Schnodderigkeit beim Einsammeln eigener Standpunkte. Das ist etwas, was man ihm nicht zugetraut hatte, weil er in der Zeit als Opposition die Marke Merz eigentlich als eine besonders kantige etabliert hatte. Deshalb ist er ja auch von der Basis der Partei gewählt worden, weil die einfach gedacht haben, da ist endlich einer, der uns ernst nimmt, der unsere Sachen umsetzt. Und dann macht man einen Wahlkampf damit, dass der Staat endlich mit dem Geld, liebe Freundinnen und Freunde, wir nehmen 1 Billion Schulden, Geld ein, Steuern ein jedes Jahr. Damit muss der Staat doch auskommen. Und dann kommt er 2 Wochen später, also wir haben jetzt übrigens 500 Milliarden aufgenommen, bitte unterstützen. Und man merkt ihm nicht mal an, dass er darunter leidet oder dass er irgendwie versucht zu erklären, ja Leute, ich wisst ja, ich habe euch was anderes versprochen, aber es geht jetzt nicht. Nee, es wird einfach eingesammelt. Und dieser schnoddrige, lässige Gestus, der ist toxisch für Wähler, die eigentlich ein Mindestmaß an Ernst genommen werden wollen. Und so ähnlich haben wir es jetzt auch wieder. Also er weiß, dass er mit der SPD eine Rückkehr zur Atomkraft, die Union ja für richtig hielt und auch im Wahlkampf vertreten hat, dass er die nicht durchkriegt. Also machen wir es erst gar nicht. Ja, ist irreversibel, kann man nichts machen. Schade. Ja, sonst. Stattdessen hat die Union als ein bisschen Ersatzbefriedigung sozusagen die Kernfusion ja in den Koalitionsvertrag geschrieben. Ja, also die Realisten sagen, 2035 bis 2045 könnte es die ersten Demonstrationskraftwerke geben. Realistisch in der Breite Energieproduktion dann in den 20 Jahren drauf. Mit anderen Worten, vergesst einfach die Fusion. Klingt gut, aber ist jetzt nicht marktreif. Und das sammelt er so empathielos ein, dass sowohl die Wirtschaft irgendwie den Zuspruch verliert, also ihm von der Fahne geht, als eben auch die normalen Wähler. Und diesen Widerspruch kann er nicht auflösen. Also er müsste dann wenigstens mit dem Finger auf die SPD zeigen, kann er aber auch nicht machen, weil dann die wieder sauer sind. Der Lars ist ja so sensibel. Und also er sitzt da schon in der Falle. Ich weiß nicht genau, ob er es gemerkt hat. Also die große Herrenreiter-Attitüde ist ja etwas, was auch nach wie vor immer durchdringt. Und einen jammernden Regierungschef braucht man auch nicht. Aber das ist die Konstellation Merz.
Ja, zum Abschluss nur noch mal jetzt so nach vorne geschaut. Man hat das Gefühl, es ist gerade so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm. Alle sozusagen Emotionen, alle Folgen aus dieser Wahl aus Baden-Württemberg werden so ein bisschen runtergedrückt. Wir warten jetzt auf diese Wahl in Rheinland-Pfalz am übernächsten Wochenende. Wenn die CDU das auch noch verliert, sagen wir mal angenommen, das würde eintreten, passiert dann irgendwas? Wie ist da so dein Gefühl, dein Blick? Sozusagen, ist dann zu viel Luft, zu viel Druck auf dem Kessel?
Das ist eine interessante Entwicklung, die sich seit 2011 abzeichnet. Es gab früher klassische Reflexe, klassische Mechanismen in der Politik. Und damals sagten zum Beispiel alle, wenn Baden-Württemberg als schwarzes Stammland für die Union verloren geht, dann wackelt die Kanzlerin. Und Baden-Württemberg ging verloren, unter anderem wegen Fukushima und Atomausstieg, und Stefan Mappus konnte sich nicht durchsetzen und es passierte gar nichts. Und in der Folgezeit haben wir gesehen, dass diese alten Reflexe, die es in der alten Bundesrepublik gab, dass die nicht mehr funktioniert haben. Also du kannst Sachen einfach aussitzen. Du machst einfach weiter und wer will dich wegkriegen? Und insofern ist es immer schwierig zu prognostizieren, wo der Krach ausbricht oder wo irgendetwas nicht mehr funktioniert. Aber es gibt einfach sehr viele Baustellen in der Realität, die das Ganze auffliegen lassen können. Also wenn beispielsweise Europa gezwungen ist, für die Ukraine noch mehr Kredite aufzunehmen. Wir haben es erlebt bei dem letzten Brüsseler Gipfel. Da wollte man eigentlich das russische eingefrorene Vermögen irgendwie verwenden und beleihen. Und das ging dann nicht. Also hat man jetzt gesagt, okay, wir verschulden uns gemeinschaftlich, eigentlich ein No-Go, gerade für die Union, mit 90 Milliarden. Und jeder weiß, diese 90 Milliarden reichen etwa ein Jahr. Mit anderen Worten, wenn wir dann nochmal Gemeinschaftsschulden aufnehmen müssen, dann häufen wir über die Schulden von Frankreich, Italien, Deutschland noch Gemeinschaftsschulden oben drüber. Mit anderen Worten, ein Bruchszenario könnte der Euro sein, der unter Druck gerät. Also das wäre zum Beispiel eine Geschichte. Das andere ist, es gibt in der Union, gerade in den Führungskreisen, so ein eigentümliches Geraune, dass man jetzt also die Wahlen abwartet und danach ein Gesetzespaket der SPD hinlegt, interessanterweise aus 14 Gesetzen. Ich weiß nicht, wie man auf die 14 kommt, aber vielleicht hat irgendjemand sich mal das nachgezählt und die Pistole auf die Brust setzt und sagt, das ist jetzt das Paket, Leute, macht jetzt oder so. Das kann ich mir nicht ganz vorstellen, weil wenn du so eine Erpressungsfrage stellst, musst du ja immer nach dem Komma noch sonst den Satz weiterführen. Und wenn die Union keinen sonst hat, dann kann sie ihre Sachen auch gleich wieder einsammeln. Aber es gibt so ein Szenario oder eine Hoffnung oder vielleicht ist es eine Erlösungsfantasie, dass man sagt, okay, wir legen ein Wirtschaftspaket auf den Tisch und das muss dann kommen. Und ich vermute, wenn es so eine Planung gibt, dann wird man sich auch überlegt haben, was man der SPD dafür gibt. Es darf nur in der Wirkung nicht all das kompensieren, was man an segensreichen Sachen austeilen will.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Schulerfragen, was ist, kann man hier nur empfehlen, haben wir Ihnen auch verlinkt. Schauen Sie mal vorbei. Ist zwar die Konkurrenz, ist zwar direkte Konkurrenz sogar. Schlimm.
Und vor allen Dingen mit der eigenen Krawatte, ne?
Und also das muss man auch mal.
Richtig, die hat er sogar an, die kann man jetzt bestellen. Die Schuler, was ist, also ein, ich würde sagen, schon jetzt eine Ikone, eine modische Ikone.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Donald Trump schon eine Kiste davon gehordert.
Ja, hört man.
In Extralänge.
Man hört es, man munkelt es.
Ja.
Die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern.
Von den Dächern in Washington, ja, D.C.
in Washington, D.C. Ansonsten, vergessen Sie nicht unabhängigen Journalismus. Auch bei uns, den gibt es nicht unabhängig, gibt's nur unabhängig finanziert. Und bei uns können Sie keine Krawatten kaufen, aber Sie können uns natürlich trotzdem unterstützen. Da freuen wir uns auch sehr. Ansonsten bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.